Es war einmal vor langer Zeit im Reich der Nixen und Gnomi, wo Compiler raunen und Terminals glimmen. Da machte sich die tapfere Sandra auf, einen mächtigen Drachen aufzusuchen.
Oh, mächtiger Pomtrax. Schreib mir meinen Zauber in einer hippen Sprache, in der hippen Sprache Rust, damit alle Entwickler im Königreich von der Macht des Codes beeindruckt sind.
Der Drache nickte weise und machte sich ans Werk. 6.755 Mal legte er Hand an.
Und mache sicher.
Machte er nicht.
Und baue keinen Fehler ein.
Machte er. Natürlich machte er das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 von Ready for Review, aufgenommen am 18.05.2026 um 8:31 Uhr. Und bei mir die tapfere Drachenreiterin Sandra. Grüß dich, Sandra.
Ja, hi Daniel, ich bin zurück aus dem Paralleluniversum.
Weil es ja Drachen gibt, das ist das einzige Unrealistische gewesen,
Genau.
ja. Promptrax, ja.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich hatte ein entspanntes Wochenende oder auch nicht, je nach Sichtweise. Und die Hörer wissen es nicht, aber wir sehen uns in letzter Zeit sehr viel, ne?
Ja.
Ja, nach dem Motto, wir müssen 2 Wochen Urlaub nachholen.
Also ja, eventuell war am Wochenende dann noch mal ein Termin, von dem ihr immer nur gespoilt werdet, aber
Genau.
ja. Große Dinge sind in Arbeit, wirklich große Dinge.
Große Dinge.
Ja.
Große, mächtige Dinge. Aber ich weiß, das ist für die Hörer jetzt total doof, aber jetzt muss ich loswerden. Axel fragte mich schon, ob ich schon fürs Jahr 28 schon was mache.
Ach, weil wir vorweg bearbeiten, ja.
Ja.
Also meine Frau hat eine Meinung dazu, aber es nicht kommentiert. Aber ich glaube, sie wären sich sehr schnell einig, die beiden, ja.
Ja,
Wir
ich glaube,
machen, ja.
die sind sich in vielen Dingen, was uns betrifft, sich einig.
Ja. Die kamen auch direkt miteinander klar, ne? Das war so vor,
Ja,
ah ja, auch so ein, ja. Ja.
die Vibes stimmten.
Ja, definitiv, definitiv. Kommen wir direkt zu den Hausmitteilungen. Gibt nur eine kurze, traurige Nachricht. Was heißt traurig? Wir haben uns zusammen überlegt, dass wir das IRC-Projekt beenden werden. Einfach, weil nicht viel los ist, die Nachfrage überschaubar ist, 50% der Hosts auch eher selten dort sind. Und es kostet einfach dann nur Geld. Jetzt keine Unsummen, aber davon kann ich mir auch im Monat ein leckeres Eis kaufen. Und deshalb werden wir das jetzt irgendwann in den nächsten Tagen abschalten. Also nach Release der Folge, denke ich, irgendwann schieße ich die Kiste ab.
Naja, es hat länger überlebt als Tulip.
Ja, war 2 Wochen Urlaub. Das kommt natürlich auch da rein, aber es ist ein, ich sag mal. Es hat nicht unsere volle Unterstützung aus dem Podcast und ich kann das auch verstehen, ne, dass jemand im Podcast, ja, nein, also ähnlich wie ich bei Zulip bis jetzt sage, nee, 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 das kommt mir nicht ins Haus, ist bei der Sandra auch ein bisschen, dass sie da kritischer ist und ja, wir sind wie
Also meine
gesagt gut da
Reaktion
drin, ja.
war echt jetzt. Ich
Bei Zulip war meine Reaktion heftiger. Da habe ich gesagt, ich Kopfschmerzen davon. Das muss gelöscht werden.
Ja, okay, ja, gut, aber gut. Wir suchen weiter. Wir suchen weiter.
Ja, und vielleicht macht ja auch Zulip ein Redesign und wirft alle seine Konzepte über den Haufen und baut Standards ein. Dann bin ich fürs Zulip wieder da. Vielleicht gibt es auch eine andere Software, die da in Frage kommt, um irgendwann mal Discord potenziell abzulösen. Aber gerade sehe ich das nicht und ich habe Angst davor, dass die Sachen machen, die uns dazu zwingen, schnell eine Entscheidung zu treffen.
Das ist wohl wahr.
Gut, das waren die Hausmitteilungen. Kommen wir zu unserer Woche. Und Sandra, du warst in für dich ungewohnte Gefilden unterwegs, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, doch. Also zumindest habe ich dem, also abgeschworen ist jetzt, glaube ich, zu viel gesagt, aber ich habe den Bereich abgeschlossen. Aber das würden sich unseren Freunden von Teleprost helfen, weil mit Denken um drei Ecken könnte das unter Autocontent laufen, oder?
Um ganz viele Ecken, ja, genau.
Okay, was rede ich denn? Und zwar, ich war auf dem Geburtstag, der bestand aus 95% aus Motorradfahrern. Ihr könnt ja euch vorstellen, was das Gesprächsthema war, Motorradfahren. Ich bin nicht im Game drin, deswegen war das so, hatte ich die Zuhörerrolle da eingenommen. Ich hatte mich aber einklinken können ins Gespräch, wo es um die Kommunikationsart und Weise zwischen Motorradfahren, wenn sie halt fahren, ging, denn sie benutzen Mesh. Und da wurde ich hellhörig, denn auf anderen Kanälen kam ja schon das Neural Rapid Toll Mesh, also die Kommunikationsmöglichkeiten ohne 5G, Mobilfunk, Internet etc. etc., nämlich auf einen Funkbereich, der, wo man, also ist ganz dünnes Eis. Es gibt wohl einen Funkbereich, wo man halt einfach Geräte betreiben kann, ohne dass ich das anmelden muss. Und das wird halt von einer Community benutzt, um halt einen Kommunikationswege aufzubauen, um halt im Katastrophenfall noch weiter kommunizieren zu können. Und ja, und diese Technologie scheint aber auch unter Motorradfahrern beliebt zu sein, denn es gibt nämlich Hersteller wie zum Beispiel Sena, die haben halt Module, die du an den Helm anklicken kannst. Und sie sagen selber, dass sie eine Mesh-Technologie haben. Also von den Funkbereichen scheint das ähnlich zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe Protokolle sind, aber zumindest hört sich danach an. Sodass du halt, wenn du in diesem Funkbereich bist mit deinem Gerät, kannst du halt mit den Leuten halt kommunizieren. Und ich wurde halt hellhörig. Also Axel hat sich das schon letztes Jahr geholt, aber für mich war das so, ach, da wird irgendwas eine Bluetooth-Geschichte halt sein. Und es ist auch ein Bluetooth drin. Also das ist Bluetooth 5, da kannst du halt private Kanäle halt aufbauen über Bluetooth, hat nicht so eine große Reichweite. Du kannst aber auch diesen Open Mesh aufbauen, das heißt, sobald ein Motorradfahrer mit selben Kanal halt in deinen Funkbereich reinkommt, kannst du dich halt mit denen halt sich unterhalten. Und das Witzige ist, einer von den Motorradfahrern meinte so, oh, das mit dem Katastrophenfall, das hat er gesehen. Es gibt wohl nämlich eine Arte-Dokumentation, die berichtet halt, wie sich eine Community in Spanien aufgebaut hat, um halt auch, also der Fokus ist da wohl nicht unbedingt Katastrophenfall, aber in Spanien gibt es halt durch die Geografie, gibt es halt Dörfer, die halt ein bisschen abgeschnitten sind von der Kommunikation, und die nutzen halt diese Technologie, um diese Dörfer halt entsprechend anzubinden. Schon irgendwie krass, ne? Jahr 2026 und wir haben noch abgeschnittene Dörfer, also von daher, ja.
Aber ich finde cool, dass wir die Technologie haben, auch um zumindest theoretisch im Katastrophenfall. Ich meine, da sich das jetzt, das ist nicht so verbreitet,
ja,
ist die Frage, wie hilfreich das ist. Aber von der Grundidee, dass du sagen kannst, okay, auch ohne Internet sind wir dazu in der Lage, dann zu kommunizieren, ist schon spannend, ja.
Naja, auf jeden Fall, das war mein Beitrag dann zu diesem Motorradthema. Da ich so nach Motto, ich weiß was.
Herr Lehrer, ich habe auch was.
Ja, auf jeden Fall, ja, das Gerät packe ich euch, was an den Helm drankommt, packe ich euch in den Shownotes, auch die Dokumentation. Und das war so mein Aha-Erlebnis mit Mesh. Und nein, ich bin noch nicht in diesen Hobby eingestiegen. Ich werde noch weiterhin einen großen Bogen drum machen.
Wie alle Rabbit Holes. Das zieht so langsam rein, weißt du? Das ist so wie so ein Sandloch. Der Sand brieselt ja, so langsam in die Richtung.
Also, ich habe manchmal Eindruck hier im Podcast, du springst da voll rein, ne?
Ja. Zack, bumm.
Und ich stehe am Rande und schaue mir das Schauspiel von außen an.
Ja, bis du merkst, dass du auch langsam drin bist, weißt du? So, warum ja, ist das genau, hier alles genau. So knietief? Genau. Und schnell und schmerzlos machen wir das halt einfach, ja.
Ja, Daniel, wie war deine Woche?
Ja, also man muss jetzt wieder in Kontext ziehen. Unsere Woche ist natürlich relativ kurz, die wir jetzt betrachten, weil wir am Donnerstag aufgenommen haben. Ja, und dann ging der Freitag drauf für die Folge schneiden und alles. Das lief übrigens hier mit dem Jive Talking meiner Meinung nach sehr gut. Ich habe jetzt auch noch nichts Negatives zur Audioqualität gehört. Ich habe aber die ganze Woche schon, und das habe ich jetzt am Wochenende auch weitergemacht, weiter dran gearbeitet, noch einen Server hochzufahren, wo alles mit nix läuft, weil ich da mal so ein bisschen Hands-on-Erfahrung haben wollte. Und habe mal wieder gerechnet und habe wieder mal festgestellt, dass Podigy für einen Podcast, der gerade keine Folgen raushaut, zu teuer ist. Und dass ich gerade, wenn wir das mit dem Jive-Talking weiterdenken, kann man schon mal sagen, wir sind auch im Podcast am Überlegen, ob wir da Podigy noch brauchen oder nicht, das werden wir sehen, habe ich das alles wieder auf Self-Hosting umgestellt. Das heißt, ich habe ein Object Storage und eine Hetzner-Kiste, eine kleine, und da laufen gerade 2, 3 Webseiten von mir drüber und der ganze Podcast wird da gehostet. Da mein Podcast-Fetcher nicht explodiert ist und alle Quellen, die ich dann überprüft habe, auch richtig aussahen und ich auch kein negatives Feedback auf irgendeinem Kanal bekommen habe, warum sind alle Folgen wieder da, scheine ich das richtig gemacht zu haben. Wenn ihr jetzt das hört und sagt, ja, doch hast du, dann schreibt mir bitte ganz schnell, dann können wir das noch reparieren. Aber das hat ganz gut geklappt und ich mag auch diesen Mix-Ansatz, da bin ich mich gerade so ein bisschen am Reinlesen, dass das etwas fundierter wird. Und dann, ja, Samstag haben wir uns ja auch mal kurz in Signal getroffen. Und da ich da sturmfrei hatte, danach habe ich gedacht, ja, machst du mal schnell den Newsletter fertig, damit du mal so alle Ready-for-Review-Aufgaben abgedeckt hast. Jetzt habe ich mein MacBook so eingestellt, dass das immer nur bis 80% lädt. Und dann habe ich halt, vielleicht habe ich eine Stunde am Newsletter gesessen, ich weiß es nicht, so von der Größenordnung. Und mir ist da schon aufgefallen, dass mein Akkuverbrauch irgendwie so hoch war und dass da was lief. Also ich war auf 50% nur noch und das passt nicht so in mein Gefühl, ne? Also du hast ja so ein Gefühl, wie schnell dein Rechner leer läuft. Okay. Hab mir gar nicht so viel dabei gedacht, hab auch nicht groß nachgeguckt, war ja froh, ich hab den Newsletter fertig. Feierabend. Und dann wollte ich gestern Abend nochmal auf dem Rechner und auf einmal war nur noch 10% drauf. Dann habe ich gedacht, also ein Tag in Sleep und eigentlich nichts am Laufen ist ein bisschen zu hoher Akkuverbrauch. Und dann habe ich bei mir ins Aktivitätsindex reingeguckt und habe festgestellt, dass es da eine App gibt, die massiv negativ auffällt, die alles andere in den Schatten stellt. Normalerweise ist Signal da moderat vorne dran, aber alles so in einem Bereich, also ist nicht so. Und das war Faktor 4 oder 5, was die App mehr verwendet hat, und das war Ghosty.
Oh, das ist krass.
Und ich habe gedacht, ja gut, Ghosty ist immer offen, aber im Hintergrund. Was ist denn da los? Und habe ein bisschen geguckt und die hatten jetzt wohl schon öfters Probleme mit Speicher und Stromverbrauch. Und es gibt GitHub-Issues, wo viele Screenshots von diesem Aktivitätsindex sind, wo aber dann immer zurückgespielt wird, ja, ist schön, hilft mir nicht, aber weil, wenn innerhalb von Ghosty was läuft, ein Command-Line-Tool zum Beispiel, der Stromverbrauch, der dadurch entsteht, wird Ghosty zugerechnet im Aktivitätsindex. Ich hatte aber gar nichts laufen. Oder ist es wirklich irgendwas ganz Krudes im Hintergrund, das evaluiere ich jetzt und deshalb bin ich jetzt hingegangen und habe Ghosty erstmal rausgeworfen und bin auf Kitty gewechselt. Und das ist jetzt, ich sag mal, die ersten Stunden im Einsatz. Ich habe das jetzt erstmal nur gemacht, dass das gut aussieht. Ich bin ja Mac-Nutzer.
Ja, natürlich.
Sieht jetzt aber auch gut aus. Ich musste mich ein bisschen so an die Tabs und alles gewöhnen, weil das wird alles im Terminal gemacht. Aber das sieht sehr schön aus. Dann wollte ich eigentlich noch das Icon austauschen, weil ich das nicht so ansprechend fand. Hab aber gelernt, dass der Entwickler gesagt hat, ja, könnt ihr machen, hier ist die Anleitung und hier sind Links zu anderen alternativen Icons. Ich werde es nie austauschen, weil es meine 9 Jahre alte Katze ist, die das darstellt. Und da habe ich gedacht, oh nee, dann kann ich das auch nicht machen.
No.
Ja, und deshalb werde ich jetzt erstmal hier Kitty evaluieren. Du kannst ja auch mal gucken bei dir, ob Ghosty da irgendwie vom Stromverbraucher negativ auffällt. Das fällt ja halt auch nur auf, wenn du mal nicht am Strom bist.
Ne? Aber ja, und da muss ich sagen, das werde ich dann heute mal ausprobieren, weil ich fahre heute Bahn und ich muss was an der Bahn machen. Und ich werde auch ein Ghosty im Einsatz haben, deswegen.
Ja, muss man mal so ein bisschen, ja. Weil ich finde, das darf alles schön und performant sein und total toll, dass wir ein LS-L mit der GPU rendern, ja. Es sollte aber eigentlich den Akku leer fressen, ne? Und ich kann nicht den Finger drauf weisen, wo es genau dran liegt. Ich kann nur sagen, was ich jetzt beobachtet habe, dass das jetzt mit anderen Terminals besser geht. Ich wäre schon fast wieder zum Standard-Terminal zurückgewechselt. Aber ein bisschen rumgefrickelt will ich ja schon haben.
Die Frage ist es, du hast ja die Issues angeschaut, ist das jetzt so ein Mac-Problem oder sind auch ein paar auch Linux dabei?
Ich habe jetzt nur nach Mac-Problemen gesucht, okay, und welche gefunden. Ich bin da nicht, also das ist ja heute, also heute Morgen, ich stehe zwar sehr früh auf, ne, ich bin jetzt seit 5, 6 oder so auf den Beinen und habe dann schon so ein bisschen was geguckt und gemacht. Aber ja, also dementsprechend. Also, die Infos, also, ne? Und wir behalten es mal im Auge. Ich würde auch jetzt Ghosty nicht ganz abschreiben. Vielleicht passiert da ja noch was und sie finden irgendwie ein Problem mit Speicher oder mit Stromverbrauch. Und Ja, es scheint irgendwie, habe ich zumindest in den Kommentaren gelesen, damit zusammenzuhängen, dass Ghosty nicht so gut damit umgeht, wenn die App im Hintergrund läuft. Dass du
Ah, okay.
normalerweise dann ein Signal von macOS bekommst, sagen wir doch, hey, das sieht gerade keiner, was du hier machst. Und dass Ghosty das anscheinend ignoriert oder nicht richtig darauf reagiert, also dementsprechend weiter Ressourcen verbraucht. Und dann kamen so Hinweise wie, ja, du kannst das Blinken deines Cursors deaktivieren, dann geht ist der Stromverbrauch besser.
Es ist bestimmt ein bisschen klingt nach Esoterik.
Also wenn das Problem ist, dann vertraue ich der Anwendung gerade nicht so.
Ne, genau. Oh Mann, ey.
Also aber mal im Auge behalten. Wie
Ja.
gesagt, nehmt das bitte im Kontext. Also das ist jetzt eine Info, die ist ungefähr 3 Stunden alt. Und die eigentliche News ist nur, dass ich jetzt mal Kitty ausprobiert habe, dass man das auch ganz schön einrichten kann. Und das anscheinend bisher das alles besser macht. Genau. Das war unsere Woche. Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem.
Ja, und ich möchte gerne auf einen Blogpost von Tim aufmerksam machen. Der ist gerade im Kontext vom öffentlichen Dienst und digitale Verwaltung unterwegs und er hat eine Blogserie gestartet, wo er entsprechend ein bisschen Hintergrundwissen gibt, warum halt gewisse Sachen der Verwaltung halt oder in der Digitalisierung der Verwaltung halt länger dauern. Und der erste Blogpost geht über Register. Ich habe gelernt, was für uns ITler Datenbanken ist, ist in der Verwaltung ein Register. Und wie es entstanden ist, dass wir halt so viele Register oder Datenbanken haben und was da die Herausforderung ist und speziell auch für Deutschland aufgrund vom Datenschutz, wo er nicht so ganz genau reingeht, aber Spoiler halt auf die nächsten Folgen. Von daher, also was ich sehr cool fand, ohne Polemik, ohne Arroganz, dass das die Verwaltung das wieder mal nicht auf die Kette kriegt mit der IT. Und natürlich ist da ein bisschen Meinung mit drin, aber auf einer angenehmen Art und Weise. Und ja, es liest sich sehr angenehm.
Kommt auf die Leseliste.
Ja, vielleicht lohnt sich das in den RSS-Feed reinzutun, wenn da noch mehrere. Wenn das einen
Ich
interessiert.
frage mich gerade, ob ich ihn nicht sogar schon drin habe und dann das vielleicht 15.05. vielleicht übersehen habe. Ich schaue
Der
noch
hat,
mal.
es kann sein, dass du den Englisch, der hat jetzt nämlich den zweiten RSS-Feed aufgemacht, weil er seinen Blog immer auf Englisch gepflegt hat, aber er festgestellt hat für diese Geschichte, dass es wohl besser ist, in Deutsch zu schreiben, weil einfach die Fachbegriffe auch auf Deutsch sind. Und eigentlich die Thematik ist, was halt deutsche Leser
Ja.
interessiert. Also, wenn du das noch nicht in seinen RSS-Feed hast und den folgst, dann guck mal nach, der hat nämlich noch einen zweiten RSS-Feed, nämlich für deutsche Beiträge.
Ja, ich schaue da, muss er nochmal aufräumen. Ich glaube nämlich gerade sehe ich ihn nicht, aber ja, ich schaue mal. Wir finden das
Okay.
schon raus. Ja.
Ich weiß, der Daniel wird gleich sagen, Sandra montiert langsam zum Tulip-Fanboy. Aber das, ja, also das nicht, aber zumindest finde ich, man sollte das mal im Auge behalten. Und zwar haben sie einen Blogpost veröffentlicht, wo sie angekündigt haben oder was ist, Ankündigung ist, dass sie zu einer Foundation migriert sind. Sagt man das migriert? Weiß ich nicht. Also zumindest oder ausgelagert ist. Also Zulip wurde von der Firma halt entwickelt und diese federführend und damit halt gar kein Vendor-Login halt entsteht, haben sie gesagt, okay, wir überführen ist vielleicht das bessere Wort, Zulip zu einer Foundation, sodass das nicht in einer Hand halt ist. Und dann, also finde ich an der Stelle eine gute Sache, damit läuft man nicht Gefahr, in diesen Vendor-Login halt reinzulaufen. Was ich aber auch interessant fand, dass der Gründer oder der Lead halt jetzt zu Entropic wechselt, um halt die Welt besser zu machen. Wo mich das schon ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also alles in mir sträubte sich da ein bisschen. Das war so ein bisschen das negative Touch einer ganzen Geschichte. Von daher, aber gut. Das kann man sagen, man muss Künstler und Werk halt voneinander trennen, oder wie war das, ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich noch eine andere Webseite, auch ein bisschen Spielerei. Wenn ihr wissen wollt, wie hoch euer Anteil von der Software ist, die oder Hardware, die ihr im Einsatz habt, aus welchen Ländern sie kommt, gibt es eine Webseite, wo ihr euch zusammenklicken könnt von MyTech. Und ja, dann, wenn ihr die Sachen zusammenkriegt, kriegt ihr eine Zusammenwertung, aus welchen, wie viel Anteilen, aus welchen Ländern halt die Software besteht, die ihr benutzt. Und ich habe es mir heute früh mal durchgeklickt. Ich komme bei 47% US-basiert.
Ja,
Finde
ich
ich eigentlich
bin über 60, 61 waren es, glaube ich.
ja, also auf jeden Fall, eine Spielerei ist auch nicht vollständig, deswegen, ja, aber ich glaube, das ist so einer der Webseiten, die du einmal aufmachst, durchklickst, wieder, ja. Aber für den Spaß ist es schon mal ganz nett.
Ich hatte eigentlich gehofft, also was, es ist gehofft, weil wenn ich drüber nachdenke, war es utopisch, da niedriger zu sein, weil wir reden jetzt schon so lange darüber und wir machen so viele Sachen, aber bei den Kerndingern, ne, Messaging zum Beispiel
Ja.
oder Betriebssystem, ist es halt schwierig. Ne? Ja, ärgerlich,
Ja.
ärgerlich, ärgerlich.
Aber ich muss auch sagen, was das angeht, hatte ich ja auch eine bessere Ausgangslage als du, ne?
Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel auch sage, auch auf meinem Linux-Rechner zum Beispiel habe ich Fedora und das auch US-basiert. Ja,
Ja,
jetzt
okay.
muss ich doch wieder NixOS drauf machen.
Wäre nicht so erst deutsch?
Nee, das glaube ich dann unter Linux und international. Ist ja keine Firma dahinter. Also Linux selber ist ja auch, wenn du nur Linux anklickst, ist ja mit
Ja,
so einer
genau, wenn du genau so
Weltkugel. Ja.
international, aber ich frage mich, ob aber das ist jetzt nur Spekulation. Ja, hätte das gedacht, dass es wieder so eine Initiative aus Deutschland gekommen ist. Aber ich kenne mich
Hauptsache
da
nicht
auch.
US, du willst ja die US.
Genau. Aber auch das ist irgendwie, fühlt sich auch falsch an, ne?
Ja.
Hauptsache nicht US.
Ja, ne, oder, ach, es ist,
Also
ja.
egal. Auf jeden Fall, in der Spielerei. Hat was von dieser Bongo-Katze, ne? Einmal aufgemacht, durchgeklickt und dann wieder zugemacht. Ja, du hast aber auch was
Ja, ein bisschen
mitgebracht.
Historie. Und zwar vor 35 Jahren kam die Minidisc und Golem hat mal zusammengestellt, warum das nicht so geklappt hat. Ich muss mich outen, ich war ein riesiger Fan. Ich habe damals
Ich
mir
ebenso,
so einen
ebenso.
Player gekauft. Ich fand das Format
Ja.
super, das mit dem Aufnehmen. Ich hatte so viele Minidiscs. Ich würde es immer noch kaufen. Ich fand, das war so, so gut. Es war so für mich die perfekte Mischung aus CD und stabiler. Aber, und wie gesagt, im Artikel steht es drin, könnt ihr euch
Dito,
angucken.
Dito.
Es ist grandios gescheitert. Komischerweise, wenn ich mit Leuten drüber rede, die sich an Minidisc erinnern, muss man wieder sagen, ist wie bei dir alles auf, oh, mega und voll das tolle Ding. Aber irgendwie hat sich nicht durchgesetzt und ja.
Also ich will nicht wissen, wie viel Taschengeld ich für Minidisc
Ich
versenkt
weiß,
habe.
der Player damals war teuer. Das war
Ja.
richtig eine Investition. Die Minidisc selber, glaube ich, ging, aber das Gute war halt, ich habe halt sehr viel aufgenommen damals zu der Zeit. Ne? Damals noch Radio und so. Die Älteren
Ja.
erinnern sich. Das war dann auch nur so über ein AUX-Kabel, glaube ich, möglich, dass da meine Anlage damals dran war.
Ja.
Und dann hast du dann abends, ich glaube, am Wochenende, samstagsabends war das, glaube ich, wenn Charts kam, wirklich da gesessen und nervös gewartet und dann gehofft, quatsch nicht, ja. Und es war ja wie bei der Kassette, du hattest ja keine Tracks drauf, sondern, also zumindest wenn du
Ja.
so aufgenommen nicht, sondern es war einfach eine Audioaufnahme.
Ah nee, bei mir, ich konnte bei meinem Minidisc auch Tracks angeben.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht waren es auch Tracks und ich habe mich nicht dran erinnert. Ich weiß nur, dass es, ja, eine andere Zeit war, wie man an Musik gekommen ist. Und ich überlege gerade, ob ich damals noch legal oder illegal Musik da drauf gespielt habe, die es irgendwo im Internet gegeben hat. Weiß ich nicht
Also
mehr.
ich war schon Übergangszeit, dann kam schon Napster und dann wurde aber auch mit ach, wie heißt dieses Kabel? Das war nicht dieses nicht Klinke, sondern dieses Glas, so glasfasermäßig.
Ja.
Genau, das hatte ich nämlich an meinem Rechner gehabt und an meinem Minidisc und dann habe ich darüber. Und wie heißt das? Aber es gibt speziellen Namen, wo das halt über Licht, so ein Lichtkabel.
Ein
Ich komme mir
Licht,
vor
das
wie so ein
Lichtkabel, ja,
Lichtschwert.
genau. Also das ist
Genau.
von Darth Vader Industries und
Ja, genau.
daraus werden sonst Lichtschwerter gewoben, ja.
Genau. Ja, genau. Dann hast du dann MP3 halt abgespielt am PC, damit du es auf dem Mini das aufnehmen konntest.
Genau. Naja, es ist eine traurige Geschichte, aber mal ganz interessant, was damals passiert war, weil das hat man ja damals nicht mitbekommen. Du hast immer dieses, ich weiß auch nicht, wie ich damals drauf gestoßen bin. Ich glaube sogar, mein Auto hatte damals ein Radio. Damals war ich ja noch, hatte ich eine richtige Anlage im Auto. Ein Minidisc Player. Das war
Nee,
auch,
das hatte ich
das war
nicht.
damals
Das
schon
hatte ich nicht.
das richtig coole. Ich war voll
Du
drin.
warst voll im Game drin. Letzte Anekdote, ich glaube, Mingus hat noch versucht, aber das habe ich auch schon nicht mehr bekommen, glaube ich, nochmal MP3, dass du halt direkt MP3 drauf spielen konntest. Aber das war schon letzter Versuch nochmal
Ja.
noch relevant zu. Aber ich glaube, da sind sie mit den USB-Sticks und sowas. Das war's dann.
iPod und all sowas, ne? Das kam dann und dann hat sich dieses schöne, schöne, schöne Format leider erledigt. Ja.
Ach, wie geil.
So, das war der Ramsch aus dem Modem. Die Kategorie Eieieiei schieben wir heute ausnahmsweise mal in das Newsletter. Das ist ein unbeabsichtigter Running Gag für alle, die uns da was unterstellen möchten. Aber wir haben heute passend zur Einleitung ein Thema und da ist AI-Content spielt eine Rolle. Ich glaube nicht, dass wir gleich in der Diskussion den Schwerpunkt auf AI legen wollen. Also zumindest meine Gedanken zu der Thematik liegen so ein bisschen woanders. Aber ich weiß natürlich nicht, was ich gleich sagen werde. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz sicher seid, dass ihr nichts zu KI und AI hört, müsst ihr das Thema überspringen und dann geht's direkt im Rahmen im Konsum weiter. Und ansonsten erfahrt ihr etwas Spannendes, was in der JavaScript oder in der, doch in der JavaScript, im
Das JavaScript,
JavaScript-Ökosystem
ja.
passiert ist. Ja, das war mein Rabbit Hole am Wochenende. Also das habe ich jetzt seit Samstag so zusammengestellt. Ich habe Samstag habe ich dir die erste Version des Intros geschickt. Da war es noch gar nicht so lustig, wie es danach wurde. Aber wie immer, ihr kennt das, fangen wir mal ganz vorne an, denn es geht, also worum geht es eigentlich? Es geht um die Migration von Bun, von der Programmiersprache Zig zur Programmiersprache Rust. Und ich glaube, es ist jetzt schon ganz schlau zu sagen, dass wir bei allen dreien kein Experte sind. Und auch nicht glauben, dass wir es sein müssen. Aber wenn wir gleich irgendwas falsch sagen oder irgendeine Fähigkeit der Sprache anerkennen oder aberkennen, die da eigentlich anders bewertet werden sollte, verzeiht uns das bitte. Wir sind keine Rust-Experten, wir sind keine Zig-Experten und auch keine Bun-Experten. Aber was ist Bun eigentlich? Ich habe mir überlegt, da könnte ich mir vorstellen, dass es da einige gibt, die das nicht so kennen oder noch nicht so viel davon gehört haben. Bun ist eine JavaScript-Runtime, die früher in Zig geschrieben war, jetzt in Rust. Also ähnlich wie Node.js. Und was sie halt so unterscheidet, ist neben, dass sie super schnell und super cool ist, ne, weil sie ist in Zig geschrieben gewesen, ist weniger Konfiguration notwendig, weniger Abhängigkeiten. Da ist ein Bundler drin, eine Runtime, ein Paketmanager und ein Testrunner, alles quasi in diesem einen Ökosystem. Ja, während Node in C++ geschrieben ist und Deno in Rust, waren die halt in Zig geschrieben.
Ich glaube, Bun ist auch bekannt geworden, weil Anthropic sie aufgekauft
Genau.
hat. Und ich glaube, Cloud Code basiert auch auf Bun, oder?
Ganz genau. Also, oder benutzt, also, Spoiler, Sandra. Aber können wir ja gerade, passt ja gerade sehr gut rein. Also, ja. Claude oder Anthropic nutzt Bun. Und hat dann halt Ende des letzten Jahres, wenn ich nicht ganz irre, Geld in die Hand genommen und hat das Entwicklungsteam oder den Entwickler und die Sprache gekauft oder das die Runtime gekauft und dann denen natürlich, die daran weiterarbeiten lassen. Die hatten dann wohl schon, aber wir haben jetzt keine Insights in Anthropic, aber wir wissen, was aus dem Bun-Ökosystem so ein bisschen rausgekommen ist, das Problem, dass sie immer wieder auch laut dem Chef-Maintainer Jared Sumner sehr viel Entwicklungs- und Debugging-Zeit investieren mussten, weil sie in Zig Speicherfehler hatten. Na, es gab Abstürze, Speicherlecks, instabiles Verhalten und so weiter und so fort. Und da kann ich mir jetzt, also das ist jetzt reine Spekulation, auch vorstellen, dass Anthropic gesagt hat, hey, das passiert da drauf, das soll schon ein bisschen stabiler laufen.
Ja, also die Vermutung ist recht naheliegend.
Genau. Was hat das Bun-Team gemacht? Das Bun-Team hat die Programmiersprache Zig geforkt und Optimierungen reingebracht. Unter anderem, ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, weil dazu haben wir auch was in den Shownotes und Quellen, Vierfach-Performance. Was vom Zig-Team aber aus zwei Gründen nicht angenommen wurde. Das eine hatten die Sandra schon am Samstag erzählt. Zig hat eine extrem harte No-AI-Policy. Die wollen in dem ganzen Entwicklungsprozess keine KI drin haben. Und der Simon Willison, den kennt man so, der berichtet sehr viel aus dem KI-Umfeld, hat sogar zugegeben, dass die einen guten Grund haben, denn sie sagen, sie wetten auf den Menschen und nicht auf das Tool. Ne? In der Zig-Community gilt die Regel, wenn du dich da einbringst, dass sie lieber ein bisschen Zeit investieren, Leute aufzuschlauen und zu enablen, als dann irgendwie sich der Toolflut im negativsten Fall zu ergeben. Ja. Also sagt Zig erstmal, oh, liebes Bandteam, schön, wenn ihr was da habt, aber wenn das von der KI erstellt wurde, werden wir es nicht aufnehmen, denn wir machen da nichts. Es gab da eine Diskussion, gerade dieses, oh, der Band-Zig-Fork ist irgendwie viermal schneller. Dann gab es dann auch eine sehr sachliche Auseinandersetzung in der Zig-Community. Da habe ich auch einen Link in den Shownotes dafür, wo sie dann sagen, ja, kann man machen, ihr habt da vielleicht so ein bisschen Brute Force, ein paar Settings reingehackt. Von unserer Seite ist es eher was mit ein bisschen mehr Brainpower reingebracht werden muss, wo noch ein bisschen überlegt werden muss, wie sich das auf die Sprache auswirkt, bevor wir einfach irgendwelche Settings setzen.
Kurzer Einschub. Das klingt für mich so ein bisschen, dass die Bann-Leute eigentlich Zig so optimiert haben, dass es halt auf Bann-Anforderungen halt passt.
Genau, also das kann natürlich sein und bestimmt auch hochqualifiziert. Die Bann-Leute selber, je nach Quelle, sagen auch, dass sie schon seit Monaten auch vor dem Kauf von Anthropic stark auf KI-Tools gesetzt haben, weil die Aussage da ist, sie glauben, dass man irgendwann keinen Code mehr selber schreibt, sondern dass der KI generiert ist. Und dementsprechend haben die da auch, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich ein bisschen Expertise, wie man mit den KI-Tools da arbeiten kann. Und dann haben sie sich gesagt, okay, was machen wir? Sie migrieren ihr Projekt zu Rust und sie haben Claude dafür verwendet. Ich unterstelle jetzt mal, dass die Token kein Problem waren. Und auch die Modelle, da eher modernere Modelle verwendet werden können. Und das heißt, es war jetzt nicht ein Team von erfahrenen Rust-Entwicklern, die das gemacht hat, sondern primär Claude. Und die haben das Ganze dann automatisiert von Promptrax migrieren lassen.
Das ist aber interessant, ne? Weil für mich kam dann die Frage halt auf, okay, das sind jetzt Zig, also ich nehme an, dass sie Zig-Entwickler sind, also die den immer nennen kann, dass sie halt auch Zig können. Da kam die Frage auf, können sie überhaupt Rust? Und wenn du mir erzählst, dass sie schon in diesem AI-Game halt tief drin und schon die Behauptung aufstellen, demnächst müssen wir keine Programmiersprachen schreiben und können, dann kommt bei mir der Zweifel hoch, ob sie Rust kennen.
Das ist auch das, wo ich gerne mit dir nachher ein bisschen detaillierter drüber sprechen möchte, wo ich mich auffrage. Also kann natürlich sein, gönne ich denen, wünsche ich denen, dass sie solche Expertise da haben. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass es selten ganze Teams gibt, die einfach mal so die Sprache wechseln. Ne? Also klar, mit KI schreibt mir das jetzt mal in JavaScript, super. Aber dann, das macht dich ja nicht zum Experten. Das andere ist, ich glaube, es ging um ungefähr 1 Million Zeilen Code.
Ach, scheiße.
Das hat kein Mensch gelesen, das kann mir niemand erzählen. Ne? Das Qualitätsmerkmal war, dass 99,8% der Tests durchgelaufen sind. Was jetzt erstmal eine beeindruckende Zahl ist, davon ausgehend, dass es eine hohe Testabdeckung gab. Aber Tests zeigen dir ja nur Fehler, von denen du schon weißt, dass sie da sind oder dass die Fehler nicht da sind, zeigt er. Aber er zeigt dir keine neuen Fehler an. Ja, das war so ein bisschen das, was so die Merkmale da waren. Ne? Und noch am selben Tag, als sie das gemacht haben, wurde ein weiterer Issue geöffnet, dass der neue Rust-Code Speicherfehler enthält. Nicht irgendwie, ich bin ein Rust-Experte und ich habe mich hier tief reingegraben und was gefunden, sondern, und jetzt hoffe ich, der PR lädt halbwegs schnell, das GitHub irgendwie ein bisschen langsam in letzter Zeit. Es gibt da wohl ein Tool aus der Rust-Community, das diese Speicherfehler entdecken kann. Ich suche den Namen gerade, ich habe gerade einmal den falschen Tab geöffnet, jetzt dauert es doch mal eine Viertelstunde gefühlt. Miri. Ne, das geht dann nochmal durch. Und was ist passiert? Rust ist ja eigentlich sehr gut da drin, Speicherfehler zu finden und zu verhindern. Ne, weil zur Compile-Time, da ist der Compiler ein bisschen langsamer, wird halt gecheckt, hey, klappt das eigentlich alles? Es sei denn, jemand sagt, hey, hier kommt ein Unsafe-Block. Unsafe heißt, ich weiß, was ich hier mache, Compiler, du musst gar nicht so genau gucken. Und das sind jetzt auch die Blöcke, wo auf einmal diese Fehler aufgetaucht sind, wo dann Speicherfehler drin waren. Weil die KI vermutlich hingegangen ist und wenn sie irgendwo Probleme hatte, hat sie halt einen Unsafe-Block drum gemacht. Sie weiß ja, was sie machen muss. Und dementsprechend hat diese Optimierung des Ökosystems oder dieser Runtime im Endeffekt wieder zu mehr Speicherproblemen geführt, weil sie quasi neue eingeführt haben, die sie da drin durch den KI-Einsatz reingebaut haben. Und ich habe einige Quellen dazu, wo man auch mal ein bisschen mehr Artikel dazu lesen kann. Und ja, was ich will jetzt nicht auf KI rumhacken, zu sagen, wie kann man Claude dafür verwenden. Ich hinterfrage es mal ein bisschen, ob man bei 1 Million Zeilen Code das Made noch ownen kann. Ne? Ich glaube auch, dass wenn du mit KI-Tools arbeitest, wir haben beide auch schon gesagt, das ist ja nicht, dass wir das nicht verwenden. Ich glaube, was uns da, was wir da vielleicht anders machen als vermutlich da in dem Fall, wir haben den Code gelesen, bevor wir ihn committen. Und wir haben ihn reproduziert und für gut befunden und gesagt, ja, so hätte ich das auch geschrieben oder es ist gut genug, dass ich das committen würde. Zumindest jetzt so meine Sicht da drauf. Bei 1 Million Zeilen Code, wie will man das machen?
Also vor allem, also interessante Geschichte, wie sie es mit der Wartungsgeschichte oder mit diesen gefundenen Memory Leaks jetzt umgehen wollen. Also
Ja.
sie müssen sich jetzt auf die Schnelle, müssen sie zu Rust-Experten werden. Außer die folgen halt ihren Glaubenssatz, dann lasse ich nochmal die KI nochmal drüber laufen lassen, ja.
Ja, die Frage ist halt, was macht die Community jetzt, ne? Also ich meine, geht die KI jetzt wieder drauf, ne? Es gibt da wohl jetzt auch schon Bugfixes und sowas, ist klar. Das Ding ist viral gegangen, ne? Der Link war bei Hacker News, dass das Team da schnell agiert hat, glaube ich denen sofort. Und sie haben wohl jetzt auch hier Cargo-Miri-Support eingebaut und da ein paar Sachen aufgeräumt. Aber ja, es ist halt ein katastrophales Zeichen irgendwie, ne? Also vielleicht auch nicht, aber ich finde halt, lass uns die KI da mal außen vor lassen. Diese Migration, in welchem Projekt wechselst du die Programmiersprache? Es geht ja nicht nur um deine
Ich habe,
Haupt-Main-Thema,
also, sagen
ne?
wir so, genau, also Enterprise-Umfeld, die einzige Motivation, also man versuchte das halt wissenschaftlich und fundiert zu erklären, aber wenn du das hinterfragt hast, dann war das immer die Motivation, ich will eine neue Programmiersprache lernen.
Ja.
Und ich habe keinen Bock, das in meiner Freizeit zu machen oder mein Zeitprojekt, also versuche ich das im Job halt durchzudrücken. Und meine Argumentation war immer halt aus der betriebswirtschaftlichen Gesichtsecke, wer soll das danach warten? Und möchte ich als Unternehmen halt Geld investieren, dass die Leute halt sich diese Skills halt aneignen. Gut, es kann natürlich jetzt sagen, mit den heutigen Tools ist das alles kein Problem. Siehe dein Beispiel.
Also es scheint ja zu laufen, ne?
Ah,
Also man muss aber sagen, es
ja.
ist ja jetzt nicht so, dass das Ding nur explodiert ist, sonst wäre es ja nicht gemerged worden, ne? Also
Ja, also das ist ja auch nicht mein Punkt. Mittlerweile ist das Tooling produziert halt Code, was auf den ersten Blick halt funktioniert. Ich frage mich halt nur auf Long Term, ne? Ist das jetzt eine Sache, die ich nächste Woche wegschmeiße? Das ist mir egal. Oder sollen die Dinge halt noch ein paar Jahre halt laufen? Und das ist dieselbe Argumentation, was ich damals auch in diesem Enterprise-Projekt gesagt habe. Machen wir einen POC, damit wir einmal dafür Gefühl zu kriegen. Warum nicht? Oder soll das ein Long-Term sein und wir müssen halt ein Long-Term-Investment machen? Und dann ist die Frage, was erhoffen wir uns davon? Und die Argumentation halt, weil es alle das tun, ist halt schwierig, ja.
was ich mich jetzt wieder so rein technisch frage, da fehlt jetzt vielleicht so ein bisschen der
Ja.
KI-Experte oder die Expertin hier bei uns nochmal in der Runde. Ich kann ja bei Claude gerade mit Skills und einer Claude MD sehr viele Sachen definieren. Könnte also, sage ich jetzt, das ist jetzt super gefährliches Halbwissen, weil ich über Rust spreche. Wenn das falsch ist, korrigiert mich gerne, dann korrigieren wir das auch nächste Woche in der Folge. Ich könnte doch Claude sagen, hey, ich möchte keinen unsafe Code. Weil das klingt jetzt für mich als Laie erstmal für etwas, was ich eigentlich nicht möchte. Oder ich sage, hey Claude, wenn du unsafe, wenn du nichts anderes findest, ja, best practice, ja, stell dir vor, du bist ein Architekt und Rust-Experte, dann lass uns das markieren, damit nochmal jemand drüber guckt über die Stellen, ob man es anders macht. Vielleicht ist ein Architekturwechsel notwendig, aber ich will doch diese unsafe-Stellen, also wo ich über das stärkste Mittel, was mir Rust quasi gibt, nämlich
Ja.
diesen Supercompiler, da will ich doch ein Auge haben. Das sind doch potenzielle Schwachpunkte, wo ich mir sicher sein muss. Da bin ich schlauer als der Compiler.
Das ist aber ein interessanter Gesichtspunkt. Die Frage ist halt, weißt du als Nicht-Rust-Entwickler, wie gefährlich unsafe ist?
Also das ist jetzt wieder die Frage, wenn ich jetzt so einen Wechsel mache. Also ich bin jetzt diesen Systemsprachen, du ja auch nicht so super tief drin.
Ja, nein, nein, bin ich auch nicht. Also das ist, ich bin froh, dass ich die Vorlesung über systemnahe Programmiersprachen halbwegs überstanden habe. Also keine Sorge, ich hab in der Uni immer Punktabzug bekommen, weil ich einfach zu viel Memory Leaks hatte.
Aber jetzt mal so
Ja.
grundsätzlich, wenn ich jetzt, ich habe dieses, ich habe Bann, ich habe das vielleicht am Anfang von Hand geschrieben, ich habe also mit zig Ahnung und ich habe schon mit Speicherproblemen
Ja.
zu kämpfen. Und ich hätte doch jetzt erwartet, dass ich nicht einfach nur, also vielleicht ist es auch nur so, ich weiß es nicht, einfach nicht nur sage, ach, jetzt mach mal Rust, weil Rust ist doch super da drin, sondern so ein bisschen so ein Basiswissen. Also es ist ja noch Fakt, also wenn es so wäre, dass die Contributor Rust überhaupt gar nicht können, dann wäre diese Migration ja noch gefährlicher. Dann hätte ich aber auch als Anthropic gesagt, Moment, unser Business läuft da drauf. Ihr müsst das schon in einer gewissen Weise maintainen können, ne?
Ja gut, aber deren Credo lautet ja all in AI und demnächst müssen wir keinen Programmiercode mehr schreiben. Das würde für mich auch bedeuten, ich muss auch nicht wissen, wie diese Programmiersprache funktioniert.
Aber ich hab doch, also sie wollen
Also
doch noch, ja,
ich bin
also,
jetzt nur ein
ja.
bisschen jetzt hier, also ich versuche jetzt deren Denkweise halt zu adaptieren, ja.
Also das ist das Extreme, ne? Gleichzeitig muss ich sagen, wenn du dir den Pull-Request anguckst mit dem Rewrite, wird ja auch Wert drauf gelegt, dass die Architektur sich nicht geändert hat, ne? Wo ich mir sage, okay, da hat ja jemand schon mal High-Level drauf geguckt. Und dann hätte ich erwartet, jetzt auch mal rein wirtschaftlich, das wird ein paar Token gekostet haben.
Oh, nur ein bisschen.
Ja, und das ist bei Anthropic wahrscheinlich kein Problem. Da hast du hier Opus in der neuesten oder keiner Zukunftsversion, keine Ahnung. Die haben doch auch diese KI, die solche Sicherheitslücken findet. Warum haben die denn die nicht? Aber egal. Ja, die Frage darf ja gestellt
Fragen
werden.
über
Ja,
Fragen.
genau.
Ja.
Und wenn das so ein zentrales Peace-Software ist, dann hätte ich dann das doch erwartet. Ne? Jetzt sind wir doch wieder in der. Also, ich hinterfrage es einfach. Ich versuche nochmal die KI auszublenden, weil ich glaube, das ist zu einfach in der Argumentation. Aber ich möchte doch zumindest dieses Commitment als Entwicklerin, als Entwickler haben. Dass meine Software, dass ich das gelesen habe und grob verstehe, was da passiert. Dass ich das vielleicht nicht in der Masse mache, dass da Tools, Agents sind, die gewisse einfache Aufgaben übernehmen, okay. Aber, also ich verstehe diesen Move dahinter nicht, vor allem wenn es jetzt kritisch für mein Business ist.
Also ich kann mir das nur erklären, mit dem Anfangskredo, was du genannt hast, und das mit den Skills. Es ist ja schon bekannt, dass halt die Tools ja nur einen bestimmten Kontext halt erfassen können. Und wenn du halt mehr Infos hast, als der Kontext erfasst, dann vergessen sie halt gewisse Dinge. Und da frage ich mich halt, ob das dann halt auch passiert ist. Also nimm mal an, sie wussten das mit einem Unsafe, haben das in den Skills genannt, aber ich kann mir vorstellen, so wie ich die AI-Agent von der Funktionsweise verstanden habe. Irgendwann laufen sie halt auch in Speicher vor und dann vergessen sie halt. Und dann kann auch sein, dass diese Skills halt auch vergessen werden, ja. Und also, nur weil du das in den Skills reinschreibst, heißt auch nicht, dass es unbedingt auch Anwendung halt findet. Das wäre so meine Geschichte. Sag mal so, wenn der Glaubensansatz ist, ich muss keine Programmiersprache mehr kennen oder können, dann und sie das halt durchziehen, dann denken sie schon, dass es Commitment halt ist, nur halt halt auf eine andere halt Ebene. Also ich würde denen jetzt mal unterstellen, dass sie halt das schon, also kein YOLO-Entwickler sind, sondern da entsprechend Awareness halt schaffen. Aber die definieren eine Awareness halt anders, als wir eine Awareness halt definieren. Und der nächste Punkt ist, das merkt man halt auch, wenn man mit den Leuten redet, es geht immer mehr die Argumentation, lass uns an die Qualität ein bisschen runterschrauben, oder Anspruch an Qualität runterschrauben, weil wir können ja dank den Tools schnell auf Fehler halt reagieren. Und nicht, dass es, also ich möchte es, also ich weiß es halt nicht, ob sie auch diesem Credo halt vielleicht auch folgen. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie von Zig auf Rust gehen, weil dann hätten sie es ja auch mit Zig weitermachen können.
Ja gut, vielleicht wollten sie da diesen Fork nicht weiter maintainen. Das könnte ich auch verstehen, weil ganz ehrlich.
Aber auch das verstehe ich nicht, ne? Nee, sorry. Also wenn ich jetzt dieses der Mantra mal weiterfolge, dann ist es auch kein Problem, diesen Fork weiter zu pflegen. Weil das kostet ja nichts.
Ja, doch, Token. Also ich glaube, Geld kostet das Anthropic auch. Also das glaube ich schon, dass es auch Geld kostet.
Ja.
Man dann sagt, okay, hey, Rust können wir einfach so verwenden. Und ja, ich frage mich jetzt, wollte ich erst auch gar nicht fragen, die Frage, aber jetzt stelle ich sie doch.
Aber
Heißt das, dass ich Bann eigentlich besser nicht nutzen sollte? Ich habe selber noch nicht den Anwendungsfall gehabt, ne? Also, ich kenne auch, oder ich kenne Entwicklerinnen und Entwickler, die Bann einsetzen, die damit super zufrieden gewesen sind. Aber wenn ich das sehe im Hintergrund, dass da so gearbeitet wird und wirklich nur auf KI gesetzt wird, oder stelle ich jetzt einfach mal, ist das vielleicht ein bisschen gefährlich. Und
Na
sollte.
du, es ist eine berechtigte Frage. Das sind ja so einige Tools, die bei mir unter Beobachtung halt stehen. Und unter anderem ist auch zum Beispiel Keepass XC, die haben ja halt was AI-Policy halt, die sind ein bisschen lascher unterwegs. Und da ist halt auch bisher auch nichts aufgekommen, aber das ist steht, also kann man unterstellen, dass ich halt blöd bin und Paranoia, aber das steht halt, ich beobachte das halt jetzt ein bisschen genauer, was da halt abgeht, oder wie die Entwicklung halt ist und wie die Fehlermeldung ist, weil, also das, ja, weil ich glaube, dass man mit zu viel Nutzung von diesen Tooling halt ein bisschen lascher wird in den Qualitätsansprüchen.
Ja, und ich frage mich halt, wenn ich so manche sehe. Also jetzt gerade live in der Folge, ich mache zwei GitHub-Links auf denen Traffic ist und wo viele Kommentare sind, muss man auch sagen.
Ja.
Und es dauert ewig, bis die laden. Und dann frage ich mich, also ich frage mich ernsthaft, das ist keine rhetorische Frage, war das früher auch so langsam? Oder merke ich da jetzt schon, dass GitHub Microsoft gehört und da die Qualität auch nachlässt? Weil.
Naja, im Endeffekt bläst du ins selbe Horn, was schon seit Wochen halt andere Leute halt blasen. Dass viele halt, also es gab eine Welle, die gesagt hat, an Projekten, die verlassen halt GitHub, weil sie mit der AI-Politik halt nicht einverstanden sind. Und Leute, die eher den AI-Trend halt freundlich gegenüberstehen, überlegen halt jetzt auch GitHub zu verlassen, weil sie sagen, sorry, aber die Grundfunktionalitäten, warum ich GitHub nutze, funktionieren einfach nicht.
Ja, das ist, die Diskussion ist auch wachsend.
Ja, also deswegen. Ja, also das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass AI-Nutzung in der Softwareentwicklung jetzt ein Anti-Qualitätsmerkmal ist, aber zumindest macht mich das hellhörig und ich gucke dann halt nochmal auch mit anderen Augen drauf. Weil ich im Endeffekt einem Menschen dann mehr vertraue als so ein Tooling.
Für mich ist es grundsätzlich eine Frage von Commitment. Mir ist ja fast egal, ob der Code, den du da geschrieben hast, mit einem Coding Assistant funktioniert hat. Weißt du, Control Space, Control Space, Control Space. ob das ein Autocomplete von der KI war, weil klar war, welches du jetzt als nächstes schreibst.
Ja.
Und selbst wenn es war, die KI hat diese Datei erstellt. Damit kann ich sogar in einer gewissen Weise leben, das will ich gar nicht schlecht reden. Kann man auch Teile von hinterfragen, sollte man auch, aber ich sage jetzt mal so, im Daily
Ja,
Business, ja.
vom Grundsatz,
Ja.
von nachvollziehbar und im Grundsatz kann ich mit dir mitgehen.
Das richtige Problem, wo es bei mir da hakt, ist dieses fehlende Commitment. Also ich paue Code raus, ich habe ihn wahrscheinlich gar nicht gelesen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie die KI dann verwendet, um besonders guten Code zu schreiben. Ich könnte ja sagen, hey, möchte jetzt diese neue Funktionalität haben und jetzt schau mal, dass die Tests richtig ordentlich sind, damit wir auch sicher sind. Und dann gucke ich mir die Tests an und sehe, oh, die Tests sind gut. Das Stück Software dahinter, das sollte soweit funktionieren, ne? Sondern dann wird einfach auf Geschwindigkeit geguckt und gleichzeitig die Qualität nochmal für die Person, die das committed verantwortlich ist, massiv runtergefahren. Das ist, glaube ich, ein Kernproblem gerade.
Und wenn ich meine Erfahrung ist darauf, ich hatte ja mal erzählt, dass ich halt was in Python halt mit Copilot machen sollte und ich bin kein Python-Entwickler. Für mich sah das, also das Ding hat Python-Code besser geschrieben, als wenn ich das gemacht hätte. Aber trotzdem steht jetzt mein Name halt dran und das heißt, ich habe das mir noch mal genauer angeschaut. Und ich glaube immer noch, weil ich einfach keine tiefgründige Python-Erfahrung habe, weiß ich halt immer noch nicht, ob das, was da rausgepurzelt ist, gut genug ist, ja.
Und dann, und jetzt schließt sich der Kreis vielleicht, hat das Team von Zig vielleicht doch recht, wenn die sagen, hey, wir investieren jetzt lieber mal in die Person Ja, der erste PR von der Sandra oder vom Daniel, der wird nicht so sauber sein, aber dann erklären wir dir, woran es liegt und dann bist du besser und dann wird dein Python oder dein Zig besser. Und am Ende des Tages profitieren wir davon, weil irgendwo in Deutschland sitzt dann eine neue Person, die sich daran beteiligt und das stärkt unsere Community. Je mehr Entwicklerinnen und Entwickler wir haben, desto besser ist das. Vielleicht ist das dieser nachhaltige Ansatz dann der bessere. Ja, und günstiger ist es auch. Aber ja.
Ja, ich meine, auch wenn ich mich jetzt eine Woche lang mit Python dank dem Copilot beschäftigt habe, würde ich mich nicht sagen, dass ich jetzt meine Python-Erfahrung halt gesteigert habe. Also ja, es ist ein guter Punkt.
Wie immer, wir sind gespannt auf euer Feedback. Gerne bei Discord, gerne bei Mastodon, per Brieftaube, E-Mail. Was ihr möchtet, da würden wir uns auf jeden Fall auch um eure Einblicke, vielleicht habt ihr auch mit Bun oder mit Zig oder Rust mehr Erfahrung und könnt dann noch mal so ein bisschen mehr Qualität da reinbringen. Ich glaube, wir haben diese Themen versucht zu umschiffen. Ja, aber wir bleiben für euch dran. Wir hoffen, das Thema war für euch interessant. Und jetzt wird es Zeit für was angenehm Leichtes.
Konsum.
Konsum. Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich kann euch schon mal beruhigen. Doch ein bisschen Getränk ist auch drin. Aber nur ein bisschen. Ist nicht so wie letzte Folge.
Genau.
Und ja, passenderweise, wir haben es nicht sortiert, starte ich mit einem Tool, das ich durch Zufall gefunden habe. Und zwar aus dem Kagi-Universum. Die haben den Slop Detective rausgebracht. Das ist eine App oder auch eine Web-App für Kinder und Jugendliche, wo die dabei helfen, dass die Kinder lernen, wie man KI-generierte Inhalte lernt. Ist jetzt, sagen wir
Ach,
mal, schon
cool.
ein bisschen für eine Nummer älter, würde ich sagen. Ich fand die Beispiele, ich habe so ein bisschen durchgelegt, auch nicht so super, super aussagekräftig. Also es war nicht so eindeutig, da werden dir 6 Finger ins Gesicht gehalten und du musst sagen, oh, ist KI, sondern man muss ein bisschen mehr drüber nachdenken und dann wird bei jedem generierten Bild dir dann auch erklärt, woran du es erkennen kannst, was die Merkmale waren. Also das ist schon Next Level. Also ich würde auch mal vermuten, ich stelle einfach mal die These, die Steile auf, Sandra, du würdest auch nicht einfach mit 100% durchklicken.
Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube, ich würde das auch nicht sagen, das ist ein Lerntool für Kinder, sondern ich würde sagen, das ist ein Lerntool für alle.
Ja, aber es ist, also die sagen, es ist ein Lerntool für Kinder. Deshalb habe ich diese
Okay.
Formulierung genommen. Ne? Es gibt auch einen Bereich, die sagen auch was zusätzliche Informationen für Lehrer und Eltern dabei. Aber vielleicht, wenn ihr da Kinder habt oder auch selber eure Fähigkeiten ein bisschen verbessern wollt, ist nicht nur Bilderkennung, auch teilweise Texterkennung und sowas, wo man erkennen kann. Und da lernt man auf jeden Fall ein bisschen was, wie man diese KI-generierten Inhalte findet. Ja, und du hast was zum Lesen mitgebracht.
Ja, ich habe einen Thriller mit, auch selber Empfehlungen bekommen von der lieben Lisa. Ich glaube, der wurde auch gerade auch verfilmt auf Amazon. Und zwar, es geht um Wenn sie wüsste, von Meg Faden. Und krasser Scheiß. Also vor der Psychokram und mit Wendungen, die unerwartet kommen und aber am Ende total schlüssig sind. Und ist eine Trilogie, das ist der Band 1. Und bin auf Band 2 und Band 3 gespannt. Von Inhalt her ist halt Hausmädchen wird eingestellt und bekommt halt das Familienleben halt mit. Und ja. Und dann gibt es halt ein paar Wendungen.
Spannend.
Dann habe ich einen Restaurant-Tipp für euch. Kann auch sein, dass es auch speziell für dich, Daniel, ist. Das ist bei euch nämlich in der Nähe in Grefrath. Und ich habe gelernt, ihr habt ein Freilichtmuseum in Grefrath. Total schnuckelig, fanden wir gut. Und sie haben am Freilichtmuseum, man musste nicht ins Freilichtmuseum gehen, um da zu essen, aber ist aber in das Museum integriert, ein Pfannkuchenhaus. Und super lecker. Also ich kann mir gut vorstellen, für Kids ist dieses Freilichtmuseum auch total interessant. Und ja, war auf jeden Fall ist ein Ausflug wert, wenn ihr da in der Nähe seid. Kann man empfehlen, in ein Pfannkuchenhaus essen zu gehen. Dann habe ich ein Getränk dabei, nämlich Ingwerbier oder Gingerbier. Ist halt gebraut, alkoholfrei von der Brauerei Bundaberg und ursprünglich aus Australien. Und ja, schmeckt super lecker. So riecht nach Ingwer, erfrischend und nicht zu so süß. Ist gerade so, wenn es warm wird, eine schöne Erfrischung. Und ich habe am Geburtstag nicht nur viel über Motorrad gelernt, sondern ich habe dann die Jungs und Mädels dann auf dem runden Kartenspiel noch überreden können. Und es ist ein Klassiker eigentlich, nennt sich Skull King, ist halt ein Stichspiel. Erinnert ein bisschen an Wizard, nur mit einem Twist, dass dann auch Sonderkarten drin sind und damit kann das deine ganze Strategie da ein bisschen durcheinander bringen. Ist total spaßig, ist halt so, hat diese Mensch ärger dich nicht im Momente. Von daher an der Stelle für eine nette Runde zwischendurch kann ich es, ist auch leicht mitzunehmen, ist ja nur ein Kartenspiel, kann ich halt ansprechen, Skull King. Und es ist halt super eine Runde, auch für Leute, die nie wenig Kartenspiele, aber zum Beispiel Skat kennen. So ein Stichspiel ist dann schnell halt erklärt.
Ah, schön.
Ja. Und was hast du mit
Ich habe
dabei?
auch noch was dabei, den Abschluss quasi. Und zwar im Newsletter hatten wir schon mal Mole als Thema. Das ist ein Command-Line-Tool für den Mac, das dir deine Platte aufräumt. Ja, alte Cache-Dateien und all sowas. Altlasten von irgendwelchen Programmen. Und da kann ich persönlich sagen, wenn ich das lokal bei mir ausgeführt habe, habe ich ein paar Gigabyte freigemacht danach. Also richtig ordentlich. Und es lief alles noch. Und so wie ich das verstanden habe, haben die jetzt eine App rausgebracht mit User Interface, die so ein bisschen in diese ganzen Cleanup-Apps so ein bisschen in die Konkurrenz tritt. Und für 9 Dollar sehr günstig. Also wenn du andere Apps siehst, wie Clean My Mac und so weiter, die sind deutlich teurer. Und ja, hier hat man halt quasi einen Einmalkauf. Zahlt 9 Dollar statt 30 bis 50 Dollar, was die anderen kosten. Und kann man auch zweimal kostenlos testen. Und dann hat man halt ein schönes UI, das dieselben Funktionalitäten bietet wie die großen Brüder. Wenn also euer Gefühl ist, euer Mac läuft langsam voll und ihr jetzt keine Lust habt, auf dem Command-Line-Interface die ganze Zeit rumzuhacken, könnt ihr hierfür, würde ich sagen, überschaubaren Betrag ein schönes Stück Software bekommen, das auch aktiv entwickelt wird. Also ich würde sagen, so 2 Releases die Woche haben sie bis jetzt seit der 1.0 hingekriegt und ja, kleine Empfehlung. Ich benutze noch das Command-Line-Tool, sage ich direkt als Disclaimer dazu. Ich habe aber überlegt, auch hier den etwas in den Hut zu werfen, um auch da die Entwicklung ein bisschen zu unterstützen.
Ja, cool.
Ja, sehr schön. Das war's schon wieder. Wieder mal ein bisschen mit der KI-Content. Musste mal wieder sein.
Ja, wir kommen ja auch nicht komplett drum herum.
Nee, das geht auch nicht. Ihr kennt das Spiel. Gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns, egal wo ihr kommentiert. Denkt dran, wenn ihr Sticker habt und da irgendwo eine Aufnahme habt von eurem Notebook oder wo auch immer der Sticker gelandet ist, freuen wir uns auch drüber. Könnt ihr uns auch privat schicken. Wir haben jetzt gerade noch nicht vor, das irgendwo zu posten. Bei Mastodon würden wir es vielleicht wieder boosten, aber alles, was uns zugespielt wird, es interessiert uns einfach selber, wo dieser Sticker so klebt. Wenn ihr noch keinen Sticker habt, schreibt uns auch gerne, dann geht die Sandra gerne zur Post. Und ja, das war's schon wieder. Oder hast du noch was?
Nee.
Nee.
Ich wünsche euch eine gute Woche
Genau.
und bis zum nächsten
Bis
Mal.
zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö, tschö.
Tschüss.